Ihr Lieben, wir wollen uns vorbereiten auf die Rückkehr unseres Bräutigams. Wir wollen in immer tiefere Intimität mit ihm hineinkommen. Wir wollen ihn immer mehr lieben, ihm immer mehr ähneln, ihn immer mehr verherrlichen. Und wenn wir jetzt aus dem Wort Gottes hören, dann geht es einzig und allein darum, dass wir mehr in der Fülle dessen leben, wofür wir geschaffen wurden, wofür er gestorben ist. Dass sein Wille in uns und durch uns geschieht, dass er in uns und durch uns den Lohn für sein Leiden empfängt bei seiner Rückkehr. Dass er eine heilige, rein und hingegebene Braut empfängt, wenn er wiederkommt. Amen? Amen. Amen. Gibt es hier jemanden, der Jesus liebt? Ja. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, wer vor 2 Wochen da war, kann sich vielleicht daran erinnern, dass wir uns mit dem Herzen des Vaters beschäftigt haben. Wer war da, als ich über das Herz des Vaters gepredigt habe? Wir haben uns vor Augen geführt, dass wir einen liebenden Gott haben, der ein liebender Vater ist und der nicht zornig auf uns ist, der uns nicht bestrafen möchte, sondern der das Beste für uns will. Hey, Gott liebt uns so sehr und der Vater liebt uns so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, gesandt hat, hingegeben hat, um uns zu erlösen, um dich zu befreien von all deiner Schuld, um dich reinzuwaschen von all deinen Sünden, damit du wieder in perfekter Gemeinschaft mit dem Vater leben könntest. Jesus Christus hat ein für alle Mal aus dem Weg geschafft, durch das Kreuz von Golgatha, was dich vom Vater getrennt hat. Er hat sich trennen lassen vom Vater und dadurch die Trennung beiseite geschaffen, die zwischen dir und dem Vater lag. Und das ist der Grund, warum wir uns hier versammeln. Das ist der Grund, warum wir ihn anbeten, warum wir ihn loben und ihn preisen. Halleluja, weil er so gut zu uns ist, weil er sich über uns erbarmt hat, weil seine Gnade so überwältigend ist, weil er uns zuerst geliebt hat. Halleluja, durch das vollbrachte Werk des Kreuzes haben wir vollkommenen Frieden mit dem Vater. Wir dürfen mit Freimut als seine Kinder vor seinen Thron treten. Wir müssen uns nicht schämen, wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen nicht Angst davor haben, wenn er wiederkommt und wenn wir vor das Gericht Gottes treten, dass wir bestraft werden. Nein, wir dürfen die Gewissheit haben, dass Jesus Christus an deiner und an meiner, an unserer Stadt am Kreuz ein für alle Mal die Strafe ertragen hat, die du und ich, die wir gerechterweise hätten ertragen müssen wegen unserer Schuld. Gott ist ein gerechter Gott und er ist ein zorniger Gott und er duldet keine Gesetzlosigkeit. Er duldet keine Schuld. Schuld kann nicht ungesühnt bleiben. Aber er hat seinen eingeborenen Sohn gegeben. Er hat sich selbst hingegeben, um deine und meine Schuld zu sühnen. Der Sohn hat sich vom Vater trennen lassen, damit wir nicht in der ewigen Trennung vom Vater leben müssen, damit wir nicht in der Hölle sein müssen, sondern damit wir die Herrlichkeit, ja, Gottes teilen dürfen, damit wir in Ewigkeit mit ihm vereint sein dürfen. Halleluja. Durch das Blut sind wir ein für alle Mal reingewaschen. Von jeder Verdammnis, von jeder Schuld. Das ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und durch dein Glauben an das vollbrachte Werk des Kreuzes zieht der Heilige Geist in dir ein. Und durch den Heiligen Geist in dir wirst du eins mit dem Vater und dem Sohn. Und wenn der Vater dich anschaut, sieht er dich nicht in deiner Schuld, in deiner Sünde. Nein, er sieht dich durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Er sieht dich in seinem eingeborenen Sohn. Und er hat Wohlgefallen an seinem Sohn Jesus Christus. Wenn der Vater dich sieht, sieht er dich in Christus. Und er freut sich über Christus. Wenn er Christus sieht, sieht er keinen Grund zur Anklage, sieht er keinen Grund zur Verdammnis. Halleluja, du bist gerechtfertigt durch das Blut des Lammes. Du darfst vor den Richter treten und dir bewusst sein, keine Anklage gegen mich hat irgendein Bestand, denn der Richter selbst hat mich bereits gerechtfertigt. Wenn der Vater dich sieht, dann freut er sich über dich, dann jubelt er über dich. Halleluja, das Lächeln des Vaters strahlt durch das vollbrachte Werk des Kreuzes 24/7 über deinem Leben. Du musst dich nicht mehr fürchten. Du musst keine Angst vor Gott haben. Durch dein Glauben an das vollbrachte Werk des Kreuzes darfst du dir gewiss sein, dass Gott dich nicht mehr bestrafen wird, weil sonst würde er doppelte Strafe anlegen, weil Christus wurde schon an deiner Stadt bestraft. Halleluja. Halleluja. Durch das vollbrachte Werk des Vaters, des Sohnes, hat der Vater Wohlgefallen an dir. Halleluja. Du hast einen himmlischen Papa, du bist zu seinem Sohn geworden, du bist zu seiner Tochter geworden. Du bist kein Knecht mehr, der sich vor Strafe fürchten müsste, sondern du hast den Geist der Sohnschaft empfangen, indem du aber Vater rufen darfst, wodurch du Gott Papa nennen darfst. Du hast einen Papa im Himmel, der sich über dich freut, wo du immer einfach freien Zugang in seine Gegenwart hast. Jesus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat den Weg in die Gegenwart Gottes geschaffen. Halleluja. Halleluja. Gott bestraft uns nicht, weil er uns zuerst geliebt hat. Halleluja. Er hat Wohlgefallen an dir, aber er hat nicht Wohlgefallen an all deinem Tun. Er hat Wohlgefallen an dir, aber er hat nicht Wohlgefallen an all deinem Tun, an all deinem Handeln. In dem Moment, wo du das vollbrachte Werk des Kreuzes im Glauben für dich persönlich annimmst, wirst du zu einer neuen Schöpfung. Der Heilige Geist zieht in dir ein und du wirst zu einem Heiligen gemacht. Du bist kein Sünder mehr, aber du wirst zu einem Heiligen. Aber trotzdem, obwohl wir Heilige sind, sündigen wir immer wieder. Und das ist dieser Prozess der Heiligung, wo wir Jesus Tag für Tag ähnlicher werden, wo wir Tag für Tag heiliger leben, indem wir Tag für Tag in tiefere Gemeinschaft mit ihm hineinkommen, ihn Tag für Tag besser kennenlernen. Du bist ein Heiliger, aber gleichzeitig darfst du Jesus jeden Tag ähnlicher werden und jeden Tag heiliger leben. Gott hat Wohlgefallen an dir, er liebt dich, weil du in seinem Sohn bist, aber du handelst noch nicht in jedem Bereich deines Lebens wie sein Sohn. Und deshalb will er dich jeden Tag aufs Neue mehr und mehr in sein Ebenbild verändern. Der Vater will dich durch seinen Heiligen Geist in das Ebenbild seines Heiligen Sohnes verändern. Er schenkt dir seine Gnade, um dich zu einem Gerechten zu machen, um dich zu einer neuen und heiligen Schöpfung zu machen, in der keine Verdammnis mehr ist. Aber er schenkt dir gleichzeitig auch seine Gnade, um dich Tag für Tag mehr zu heiligen, um dich Tag für Tag in das Ebenbild seines Sohnes zu verändern. Halleluja. Gott hat ein Ziel mit dir, nämlich, dass du Jesus ähnlicher wirst. Er liebt dich und nimmt dich an, wie du bist, aber seine Liebe ist so groß für dich, dass er dich nicht da lässt, wo du bist. Er findet dich so, wie du bist und liebt dich bedingungslos an. Er nimmt dich bedingungslos an und liebt dich bedingungslos, aber er liebt dich so sehr und seine Gnade für dich ist so groß, dass er dich nicht dort lässt, sondern dich Tag für Tag mehr in sein Ebenbild verändert und dich dadurch Tag für Tag mehr in die Fülle Christi hineinführt, in die Fülle dessen, wofür Christus am Kreuz gestorben ist. Wie gesagt, Gott bestraft uns nicht, weil er uns so sehr geliebt hat, aber gerade weil er uns liebt, züchtigt er uns. In seiner Liebe hat Gott uns, in seiner Gnade hat Gott uns zu seinen Kindern gemacht, aber gerade weil er uns so sehr liebt und weil wir seine Kinder sind, züchtigt und ermahnt er uns, weil er das Beste für uns will, weil er das Beste für uns hat. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen uns mit einer weiteren Facette des Vaterherzes anschauen. Wir wollen uns damit auseinandersetzen, dass Gott uns liebt und dass sich das unter anderem darin wieder ausdrückt und widerspiegelt, dass er uns züchtigt und uns ermahnt. Ich weiß, wenn wir diese Worte hören, Ermahnung und Züchtigung, da denken wir in der Regel oftmals nicht direkt erstmal, yay, wuhu, voll cool. Aber es soll heute darum gehen, warum es so etwas Wunderschönes ist. Und mein Anliegen heute ist, dass wenn wir hier rausgehen, dass wir uns denken, Jesus, Vater, wir danken dir dafür, dass wir deine Kinder sind. Und danke, dass du uns züchtigst, weil wir deine Kinder sind. Danke, dass du uns ermahnst, weil du uns so sehr liebst. Und in Jesu Namen wird heute jeder Waisengeist weichen und wir werden mehr und mehr verstehen, was es bedeutet, ein Sohn und eine Tochter Gottes zu sein, die sich vom Vater ermahnen lässt, züchtigen lässt und in das Ebenbild Jesu verändern lässt. Wir werden verstehen in Jesu Namen, dass es etwas Wunderbares ist, sich vom Vater korrigieren zu lassen, weil wir dadurch mehr und mehr in die Fülle Gottes hineinkommen. Amen? Hört sich das gut an? Alright. Lass uns aufschlagen im Hebräerbrief, Kapitel 12, ab Vers 4. Wir lesen der Regel aus der Schlachtübersetzung, nicht weil sie einzig wahr ist, aber einfach der Einfachheit halber. Hebräer 12, ab Vers 4. Henry, hast du es? Hast du es in der Schlachtübersetzung? Magst du mal vorlesen? Genau, ab Vers 4 bis Vers 11, vergesst.
Ihr habt noch nicht, Hebräer 12, ne? Genau. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Kannst du nochmal lesen, bitte, diesen letzten Satz? Yes. Mein Sohn, achte. Achte nicht gering die Züchtigung des Herrn.
Die Züchtigung des Herrn.
Die Züchtigung des Herrn.
Und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt.
Sag mal, Jesus liebt mich.
Jesus liebt mich.
Und deshalb züchtigt er mich.
Und deshalb züchtigt er mich.
Sag mal, ich bin Gottes Kind.
Gottes Kind.
Und deshalb ermahnt er mich.
Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr auch unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns dann nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unseren Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch seine geübt sind.
Vielen Dank, Henry. Gott liebt uns und gerade deswegen züchtigt er uns. Und das zeugt von Waisenmentalität, wenn wir Ermahnung und Züchtigung ablehnen. Wenn wir aber sagen, hey, wir sind Söhne und Töchter Gottes, dann sollten wir uns darüber freuen, dass wir einen Gott haben, der sich so sehr für uns interessiert, dass er uns ermahnt, dass er uns korrigiert, dass er uns züchtigt, dass er uns auf den richtigen Weg bringt. Oder in Offenbarung 3,19, kannst du auch nochmal gerne zusammen aufschlagen, steht auch nochmal quasi dasselbe drin. Alle, es gibt keine Ausnahmen, die ich lieb habe, die überführe ich und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Die Züchtigung des Vaters ist ein Ausdruck seiner Liebe. Dass der Heilige Geist dich deiner Sünde und deiner Schuld offenbart, dass er dich korrigiert, dass er dich ermahnt, dass er dich konfrontiert, zeigt, dass du ein Sohn Gottes bist. Der Heilige Geist, er verklagt dich nicht, er verdammt dich nicht. Satan tut das. Satan klagt dich an und verdammt dich, um dich vom Vater wegzubringen. Der Heilige Geist aber, beziehungsweise der Vater durch seinen Heiligen Geist, überführt dich deiner Schuld, der Dinge, die dich von ihm trennen, damit du in umso tiefere Gemeinschaft mit ihm hineinkommen kannst. Der Heilige Geist ermahnt und korrigiert und züchtigt und überführt dich, um dich näher an das Herz des Vaters zu führen. Damit du in die Fülle dessen hineinkommst, für die Christus gestorben ist. Der Heilige Geist will das Beste für dich. Und das Beste besteht darin, Christus zu kennen, in der Gemeinschaft mit ihm zu leben, tiefe Intimität mit ihm zu kultivieren. Und deshalb überführt er dich, weil er will alles aus dem Weg räumen, was dich daran hindert, in dieser tiefen Gemeinschaft zu leben. Gott hasst Sünde, nicht einfach nur, weil Gott Sünde hasst, sondern vor allem wahrscheinlich deswegen, weil Sünde seine geliebte Schöpfung zerstört, indem Sünde seine Schöpfung von ihm trennt, welcher das Leben ist. Das Beste, was es für uns gibt, ist es, in der Gegenwart Gottes zu leben. Denn die Gegenwart Gottes ist das Leben im Überfluss. Die Gegenwart Gottes ist unsere Freude. Die Gegenwart Gottes ist nicht nur unsere Freude, sondern die Freude. Freude ist kein abstraktes Konzept, sondern Freude ist eine Person namens Jesu Christi. Freude ist die Gegenwart Gottes. Und deshalb kann Gott es nicht leiden, wenn Sünde in unserem Leben ist, die uns daran hindert, seine Freude zu genießen. Christus hat einen unvorstellbaren hohen Preis am Kreuz bezahlt, damit du seine Freude genießen könntest. Christus wird verherrlicht und empfängt den Lohn für sein Leiden in dir, wenn du seine Freude genießt, wenn du sein Geschenk dankbar annimmst und darin wandelst. Aber Sünde trennt dich von ihm und damit von seiner Freude, hindert dich daran, in dieser Fülle von Freude zu leben. Die Gegenwart Gottes ist Freiheit. Da, wo der Geist des Herrn ist, und das ist die Gegenwart Gottes, das ist die Person Gottes, da ist Freiheit. Gott hat uns frei gemacht, damit wir frei sind. Freiheit ist unser Erbrecht, was er am Kreuz für uns errungen hat. Es ist eine Verheißung Gottes, aber Sünde hindert uns daran, in dieser Fülle von Freiheit zu leben, für die er gestorben ist. Gott hasst Sünde, weil sie uns von seiner Freiheit trennt. Aber Gott hat uns für Freiheit geschaffen. Gott ist gestorben, damit wir Freiheit haben könnten. Sünde führt uns zum Tod, weil Sünde uns von dem Leben trennt, welches Christus ist. Und Gott züchtigt uns eben, ermahnt uns, überführt uns unserer Schuld, ruft uns zur Buße auf. Nicht, weil er irgendwie uns nerven will, uns ärgern will, weil er irgendwas, keine Ahnung, weil er irgendwie ein zynischer alter Mann ist oder so. Nein, im Gegenteil. Gott züchtigt uns, er ermahnt uns, weil er das Beste für uns will und das Beste ist er selber. Er züchtigt und ermahnt uns, weil er will, dass wir in seiner Gegenwart leben, in tiefer Gemeinschaft mit ihm leben, dass wir ihn kennen. Aber es gibt viele Dinge in unserem Leben, die uns eben daran hindern möchten. Und deshalb spricht er uns darauf an. Deshalb korrigiert er uns, wie ein guter Vater es eben tut. Hier die Kuljevs, wir haben eine wunderbare Familie. Preis den Herrn, ich bin so dankbar. Das ist die erste Familie, die wir bei Maranatha haben mit Kindern. Und in Jesu Namen, das ist die erste, aber nicht die letzte, sondern wir werden eine Gemeinde sein voller Familien. Halleluja. Und wir werden das beste Kids Ministry haben, wo unsere Kinder von klein auf den Herrn kennenlernen, den liebenden Vater kennenlernen. Und yes, lass uns alles tun, was wir, ja, was in unserer Macht liegt und lass uns dafür beten und arbeiten, ja, dass wir das beste Kids Ministry haben, dass wir die richtigen Räumlichkeiten haben, dass die Kinder gerne im Hause des Vaters sind. Ja, dass wir, lass uns den Kindern nicht im Weg stehen, sondern lass uns die Kinder zum Herrn bringen. Amen. Und ich glaube, ihr Lieben, ihr könnt, Danait, Jonas, ich glaube, ihr werdet mir darin zustimmen, gerade weil ihr eure Kinder liebt, lasst ihr sie nicht einfach alles tun, was sie für richtig halten, oder? Natürlich nicht, natürlich nicht. Und genauso offensichtlich ist es in unserer Beziehung mit Gott. Unser Wille, unser eigener Wille ist nicht gut für uns. Der Wille von Danaits und Jonas kleinen Kindern ist nicht gut für sie selber. Wenn sie ihre Kinder einfach tun lassen, was ihre kleinen Kinder für richtig halten, wisst ihr, was passieren wird? Ihre kleinen Kinder werden sterben. Und mit uns ist es geistlich und physisch und seelisch genau dasselbe. Wenn wir einfach unseren Willen tun, dann führt das ins Verderben, dann werden wir sterben. Aber Christus ist nicht dafür gestorben, damit wir in der Hölle landen, damit wir die Ewigkeit in der Verdammnis verbringen, sondern er ist gestorben, er hat sein Leben gegeben, um uns das Leben in Fülle zu schenken. Es ist vielleicht total unangenehm, im Moment selbst gezüchtigt zu werden. Wer kennt es noch? Als er ein Kind war, es war total unangenehm, von seinen Eltern ermahnt zu werden, korrigiert zu werden, gezüchtigt zu werden, oder? In dem Moment macht es nie Spaß. Aber wer ist jetzt im Nachhinein dankbar? Ich glaube, die meisten von uns sind ganz gut geraten, nach Preis den Herrn. Wer ist im Nachhinein dankbar dafür, dass er ermahnt wurde, dass er gezüchtigt wurde, dass er, ja, dass seine Eltern ihn nicht einfach haben lassen, tun und lassen haben, was wir für richtig gehalten haben? Und mit Gott ist es genauso. Im Moment, für einen kurzen Moment, tut seine Züchtigung weh. Ist seine Züchtigung schmerzhaft. Müssen wir uns echt schmerzhaft demütigen. Aber das steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die darin besteht, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Lieber lassen wir uns auf dieser Seite der Ewigkeit züchtigen und verbringen dafür die Gegenwart mit ihm, als dass wir unser Leben leben, wie wir wollen, aber das Leben dann in der Hölle verbringen und Jesus in uns nicht den Lohn für sein Leiden empfängt. Wir haben so einen guten Gott. Gott ist uns gegenüber nicht gleichgültig. Wir sind Gott nicht egal. Und deshalb lässt er uns gerade nicht einfach tun, was wir wollen. Sondern er will, dass sein Wille in uns geschieht. Nicht, weil er ein Egoist ist, sondern weil er diese Liebe selbst ist. Weil er selbstlos ist. Denn sein Wille ist das Beste für uns. Sein Wille ist der beste Ort, an dem wir uns befinden können. Er züchtigt uns, er ermahnt uns, er korrigiert uns, damit wir auf dem schmalen Weg der Nachfolge bleiben, durch die enge Pforte in das ewige Leben eingehen. Damit wir auf Kurs bleiben. Weil wenn das nicht der Fall wäre, dann würden wir die ganze Zeit vom schmalen Weg abkommen und auf Abwege geraten und unser Leben auf dem breiten Weg verbringen, der in die Verdammnis führt. Aber Gott will nicht, dass wir in die Verdammnis gehen. Er will, dass wir sein Leben genießen. Jetzt schon auf dieser Seite und das bis in alle Ewigkeit. Und deshalb ist es was Wunderschönes, dass er uns so sehr liebt, dass er sich in unser Leben einmischt und uns nicht einfach machen lässt, was wir wollen. Er ist kein gleichgültiger Gott. Er ist ein leidenschaftlicher Gott. Und er kann nicht einfach dabei zusehen, wie wir unser Leben vermasseln, wie wir unser Leben an die Wand fahren. Deshalb ruft er uns zur Buße. Der Ruf zur Buße ist kein Ruf der Verdammnis. Im Gegenteil, es ist ein Ruf leidenschaftlicher Liebe. Komm, kehr um zu mir, denn ich bin das Beste für dich. Lass ab von deinen bösen Wegen, die dich in die Verdammnis führen, die dein Leben zerstören, die deinen Körper zerstören, die deinen Geist zerstören, die deine Seele zerstören. sondern kehr um zu mir, der ich das Leben im Überfluss bin, der ich das Leben in Fülle bin. Versteht ihr? Es ist ein Liebesschrei. Gott ist so leidenschaftlich, dass er dir voller Eifersucht und voller Liebe nachruft. Ich bin dein Gott, ich bin dein Herr, ich bin dein Bräutigam. Komm zu mir, denn in mir zu sein und in mir zu bleiben, ist das Beste für dich. Unser Leben mit Gott, unser Leben im Allgemeinen, du kannst dir vorstellen wie so ein Garten. Aber ein Garten, damit er aufblüht, damit er schön ist, damit er fruchtbar ist, damit er Frucht bringt, er muss kultiviert werden. Unkraut muss rausgerissen werden. Pflanzen müssen gestutzt werden. Ich weiß nicht, hat jemand einen Schrebergarten oder so mal gehabt oder hat oder die Familie oder sowas? Hey, wenn du dich nicht um die Dinger kümmerst, dann schauen die in kürzester Zeit aus wie ein Chaos. Und unser Leben ist genauso, wenn wir nicht aktiv den Heiligen Geist in uns arbeiten lassen, wenn wir uns nicht überführen lassen, ermahnen lassen, uns zur Umkehr aufrufen lassen, dann wuchert es in unserem Leben, alle möglichen schlechte Saat geht auf, wir bringen keine gute Frucht, wir bringen schlechte Frucht hervor in unserem Leben, Gott wird nicht verherrlicht und wir leben nicht in der Fülle, für die wir geschaffen wurden und unsere Nächsten werden nicht so durch uns gesegnet, wie es dem Willen Gottes entspricht. Sie kommen nicht dazu, die Früchte zu genießen, die in unserem Leben als Dienst für sie eben wachsen sollen, wie Immanuel das letztes Mal so schön erklärt hat. Dein Weingarten, er muss kultiviert werden. Und er wird unter anderem darauf kultiviert, dass du die Ermahnung, die Zucht Gottes nicht einfach ablehnst, sondern dass du sie willkommen heißt. Gott liebt uns und deswegen züchtigt er uns. Jetzt andersrum. Wenn wir Gott lieben, dann sind wir dankbar für seine Zucht, dann sind wir dankbar für seine Ermahnung, dann sind wir dankbar für seine Korrektur. Wenn wir Gott lieben, dann freuen wir uns darüber, dass er sich so sehr für uns interessiert, dass er sich so sehr erbarmt. Versteht ihr, der allmächtige Gott, der hätte doch Besseres zu tun, als sich um jedes einzelne Detail in unserem Leben zu kümmern. Nein, aber er liebt uns so sehr, dass er das eben tut, durch seinen Heiligen Geist. Er will dich, was ist das für ein Privileg, dass wir an das Ebenbild des Sohnes verändert werden dürfen? Gott will dich, Jesus, seinem eingeborenen Sohn, dem Heiligen, ähnlicher machen, jeden Tag aufs Neue. Und das ist das größte Privileg in diesem Universum. Und Jesus ähnlicher zu werden, ist auch das Schönste in diesem Universum. Weil je ähnlicher wir Jesus werden, desto heiliger wir leben, desto mehr Intimität haben wir mit ihm, desto besser lernen wir ihn kennen, desto mehr genießen wir seine Fülle. Heilig zu leben ist kein Joch, ist kein schweres Ding oder so, sondern es ist eine Freude, es ist ein Privileg, es ist eine Wohltat. Es ist das beste Leben, was wir leben können. Denn heilig zu leben bedeutet nichts anderes, als in der heiligen Gegenwart unseres Schöpfers zu leben. Und seine Gegenwart, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, ist die Liebe, ist die Freude, ist die Freiheit, ist alles, wonach sich unsere Seele sehnt. Seine Gnade macht uns neu, seine Gnade macht uns rein und sie rechtfertigt uns. Aber sie will uns auch eben Tag für Tag mehr in diese Berufung hineinführen. Unsere Berufung ist es, Gott zu kennen, ihn zu anbeten in Wahrheit und im Geist. Und wir dürfen das jeden Tag intensiver tun, indem wir seine Zucht und seine Ermahnung annehmen. Paulus schreibt an seinen geistlichen Sohn Titus, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die allen Menschen Heil bringt. Also Gott erbringt dir sein Heil durch sein Kreuz, durch seine Gnade. Und dann schreibt er weiter, die Gnade Gottes, sie nimmt uns in Zucht. Gottes Gnade, sie nimmt dich in Zucht. Versteht ihr, Gottes Gnade bedeutet nicht, ja, ich bin gerechtfertigt durch seine Gnade, ich bin jetzt ein Heiliger, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Das macht gar keinen Sinn, weil Heilige sind dazu berufen, heilig zu leben und nicht weiter zu sündigen. Gottes Gnade, sie nimmt uns in Zucht, und jetzt kommt's, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Gottes Gnade ist nicht dazu da, dass wir einen Freifahrtschein kriegen, damit wir sündigen können, wie auch immer wir wollen. Nein, Gottes Gnade ist dazu da, dass wir befähigt werden, heilig zu leben und damit in der Fülle Gottes zu leben. Gottes Gnade ist die Kraft Gottes in unserem Leben durch den Heiligen Geist, die uns dazu befähigt und uns dazu stärkt, unsere Begierden hinter uns zu lassen. Diese Begierden, die unser Leben zerstören und an die Wand fahren. Gottes Gnade ist die Kraft, die uns dazu befähigt, die Gottlosigkeit und die Gesetzlichkeit hinter uns zu lassen, die uns selber zerstören möchten, indem sie uns von Christus, dem Leben in Ewigkeit, trennen. Die Gnade Gottes ist erschienen, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, sag mal besonnen, gerecht, und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Verachte nicht die Zucht Gottes, sondern nimm sie dankbar an. Wenn wir Jesus lieben, dann nehmen wir sie an, dann lassen wir uns überführen, dann rejecten wir nicht seine Stimme, sondern wir freuen uns darüber. Versteht ihr? Weisen verleugnen die Zucht Gottes. Aber Söhne und Töchter nehmen sie dankbar an, weil sie wissen, ich habe einen liebenden Vater, der das Beste für mich will. Lass uns eine Kirche sein, wo wir sagen, Jesus, bitte veränder uns in dein Ebenbild. Egal wie schmerzhaft es ist, wir wollen dich lieben, wir wollen dich verherrlichen und wir wollen deine Liebe annehmen. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat und wir nehmen seine Liebe für uns unter anderem dadurch an, dass wir seine Zucht für uns annehmen. Wir wollen eine liebende Kirche sein, oder? Wir wollen eine reine Braut sein, Amen? Wir bereiten uns auf die Rückkehr Jesu vor. Wir werden zu einer reinen und heiligen und hingegebenen Braut, indem wir uns Tag für Tag ermahnen lassen, züchtigen lassen, egal wie schmerzhaft es ist, damit er die Ehre bekommt, die ihm gebührt, damit er den Lohn für sein Leiden in uns empfängt. Wenn wir ihn wirklich ehren und verherrlichen wollen, dann sagen wir, Gott, läutere mich. Nimm jeden Dreck aus meinem Leben. Nimm alles aus meinem Leben, was dich nicht ehrt. Korrigier mich, egal wie schmerzhaft es ist. Leute, wir schauen so oft auf unser jetziges Wohlsein, auf unseren jetzigen Stolz, darum, wie es uns jetzt geht. Aber lass uns eine Gemeinde sein, die Ewigkeit vor Augen hat. Und in der Ewigkeit wird es keine Rolle gespielt haben, ob wir uns mal hier kurz konfrontiert haben lassen und ob das mal kurz unangenehm war. Nein, lass uns die Ewigkeit vor Augen halten, lass uns immer wieder bewusst werden, hey, wir wollen ein heiliges Priestertum sein, wir wollen reines Gold sein und alle Schlacken, sie sollen im verzehrenden Feuer Gottes, Gott selbst ist das verzehrende Feuer, seine Gegenwart ist das verzehrende Feuer, was uns reinigt, sein Wort ist das Wasser, was uns wäscht, was uns verändert in sein Ebenbild, indem wir in seiner Gegenwart sind und auf sein Angesicht schauen, werden wir verändert in sein Ebenbild. Und es ist wunderschön, aber manchmal ist es auch schmerzhaft, weil du Dinge hinter dir lassen musst, an denen du sehr hängst, die dir Spaß machen, wo du dich selber verleugnen musst, wo du eine Entscheidung treffen musst. Will ich mich verherrlichen, will ich meinen Willen tun oder will ich Gottes Willen tun und ihn dadurch verherrlichen? Damit Gott rein wird, damit Gold rein wird, muss es im Feuer geläutert werden. Lass dich läutern im Feuer Gottes, damit Gott in dir und durch dich verherrlicht wird. Verachte nicht die Zucht deines Vaters, schreibt Salomo. Wer aber die Zurechtweisung beachtet, der wird klug. Oder er schreibt an anderer Stelle, wer auf Zurechtweisung achtet, also wenn du auf die Stimme des Heiligen Geistes in deinem Leben hörst, wenn du auf seine Ermahnung hörst, wenn du dich von ihm korrigieren lässt, dann bist du auf dem Weg zum Leben. Zurechtweisung ist der Weg zum Leben. Tu deinen Willen, wenn du sterben willst. Tu den Willen Gottes und lass dich ermahnen im Willen Gottes, wenn du leben möchtest. Und er schreibt auch, wer Zurechtweisung verwirft, der führt andere in die Irre. Wer Zucht liebt, heißt es, der liebt Erkenntnis. Und Erkenntnis ist der Schlüssel in tiefe Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, wenn du Gott kennenlernen willst, dann musst du dich von ihm als Herrn zurechtweisen lassen. Wenn du in tiefer Gemeinschaft mit ihm leben möchtest, wenn du sein Freund werden willst, musst du ihn erstmal als seinen Herrn anerkennen. Er ist unser Herr und Erlöser, bevor er unser Freund werden kann. Wer Zucht liebt, der liebt Erkenntnis. Lass uns eine Gemeinde sein, voller Offenbarung, voller Erkenntnis. Erkenntnis, die in seine Gegenwart hineinführt. Wir sehen uns doch alle danach, dass die manifeste Gegenwart Gottes hier unter uns ruht, oder? Die manifeste Gegenwart, was meine ich damit? Es gibt die Omnipräsenz Gottes. Das heißt, das bedeutet, dass eine Eigenschaft Gottes, nämlich dass Gott allgegenwärtig ist. Aber Gott kann auch manifest an einem bestimmten Ort ruhen. Wenn er einen Ort gefunden hat, einen Ruheort, wo er sich wohlfühlt, wo er willkommen geheißen wird. Und die manifeste Gegenwart Gottes bedeutet einfach, das ist seine spürbare, seine erfahrbare Gegenwart. Wenn wir einfach merken, Gott ist hier und ich mache keine falsche Bewegung, weil ich will nicht tot umfallen, so die. Seine Freude ist hier, seine Herrlichkeit ist hier. Der Retter selbst ist im Raum, der Heiler ist im Raum, der Befreier ist im Raum. Aber wenn wir die manifeste Gegenwart hier unter uns haben möchten, wenn wir ein Ruheort werden möchten, wenn wir ein Bethanien zur Freude unseres Herrn werden möchten, dann müssen wir uns von ihm zurechtweisen lassen. Dann müssen wir seine Züchtigung für uns annehmen. Dann müssen wir alles aus unserem Leben rausschneiden lassen, was ihn daran hindert, mit seiner Herrlichkeit zu kommen. Weil Gott ist ein heiliger König. Und er wird nicht unter uns ruhen, wenn wir leben, wie wir wollen. Er wird unter uns ruhen, wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir ihn lieben, wenn wir heilig leben. Liebe sieht nach etwas aus. Liebe sieht danach aus, seine Gebote zu halten. Liebe sieht danach aus, heilig zu leben. Liebe sieht danach aus, ihm gehorsam zu sein. Deshalb, wenn wir ihn unter uns erfahren und erleben möchten, dann müssen wir unweigerlich seine Korrektur und seine Zucht annehmen. Deshalb ist so, God bless you, brother. Hey, love you so much. Wellington ist der Beste. Wellington ist ein Pastor aus Brasilien, so ein guter Freund von uns. Und sie haben jetzt selber um 14 Uhr Gottesdienst, aber trotzdem kommen er gerade zu uns, um einfach mit uns Gott zu anbeten. Love you so much. Nós te amamos. Deus abençoe. Gottes Segen euch. Was ist uns wichtiger? Dass wir einfach tun und lassen können, was wir wollen, oder dass die manifeste Gegenwart Gottes auf unserem Leben ruht und hier unter uns als Gemeinschaft? Wofür entscheiden wir uns? Ich entscheide mich für die Gegenwart Gottes und deshalb will ich mich zurechtweisen lassen. Ich entscheide mich für Sohnschaft und deshalb will ich mich ermahnen lassen. Ich entscheide mich für die Fülle Gottes und deshalb möchte ich mich korrigieren lassen. Ich entscheide mich dafür, auf dem schmalen Weg durch die enge Pforte durchzugehen, in das ewige Leben hinein. Und deshalb werde ich deshalb will ich mir alles sagen lassen, egal wie schmerzhaft es ist, und will mein Leben verändern lassen zur Ehre Gottes. Wer Zucht liebt Erkenntnis. Wer aber Zurechtweisung hasst, der ist dumm. Straight up. Und es ist einfach die Wahrheit. Weil es ist doch dumm, in die Hölle zu gehen, in die Verdammnis zu gehen, sein Leben auf dieser Seite der Ewigkeit zu zerstören und auf der anderen zerstören zu lassen. Einfach nur, damit wir hier mal kurz an unserem Stolz festhalten können, damit wir hier eine unangenehme Konfrontation aus dem Weg gehen können. Die einzig logische, die einzig richtige, die einzig weise Entscheidung ist es, sich auf dieser kurzen Seite der Ewigkeit korrigieren zu lassen, um dafür ein Leben in Fülle zu leben. Deshalb dumm ist einfach das richtige Wort. Wer Zucht verwirft, gerät in Armut und Schande. Auch in geistliche Armut und Schande. Wer aber Zurechtweisung annimmt, der wird geehrt. Ein Mann, der voller Zurechtweisung in halsstarrig bleibt. Das heißt, der Heilige Geist konfrontiert dich. Er spricht zu dir. Er will dein Bestes. Er sagt, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn, lass das. Das macht dich nur kaputt. Das führt dich in die Irre. Das trennt dich von mir, vom Leben selbst. Komm zu mir. Tu Buße. Kehr um. Lass deine gottlosen Werke hinter dir. Und wenn wir dann aber trotzdem sagen, nein, ich will meinen eigenen Willen tun, ich will egoistisch sein, ich halte fest an meinem Stolz, ich weigere mich, mich zu demütigen, dann heißt es, er wird plötzlich zerschmettert werden ohne alle Heilung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich erfüllt das mit einer tiefen Ehrfurcht. Ich will nicht zerschmettert werden, auf plötzliche Art und Weise, ohne dass ich es kommen sehe, ohne dass es Heilung gibt. Und das ist der ewige Tod. Die Trennung zwischen Körper und Seele, sie wird kommen. Darüber sind wir uns alle gewiss, sie wird kommen. Aber ich will nicht, dass sie plötzlich über mich kommt und ich dann in die Verdammnis gehe, weil ich mich nicht habe züchtigen lassen. Gott, er bestraft uns nicht, weil er uns liebt. Aber er züchtigt uns, weil er uns liebt. Gott, er bestraft seine Feinde und züchtigt seine Kinder. Er züchtigt uns, damit wir seiner ewigen Strafe entgehen. Jüngerschaft, das hat was mit Disziplin zu tun. Im Englischen kommt es besser hervor, Discipleship, Discipline. Wir dürfen schmerzhafte Prozesse durchgehen, um geheilt zu werden. Wir dürfen uns zerschmettern lassen. Hey, wer auf den Eckstein fällt, der wird zerschmettert werden. Aber das ist was Wunderschönes, weil dann kann Gott uns zu einem wunderschönen Mosaik wieder zusammenbauen, durch das er verherrlicht wird. Aber auf den der Eckstein fällt, Wer das Gericht Gottes erfährt, weil er sich nicht züchtigen lässt, der wird zermalmt werden. Für den gibt es keine Hoffnung mehr. Lasst uns Leute sein, die gerne sich auf Christus fallen lassen, die sich gerne zerschmettern lassen an ihm, an dem festen Felsen, an der Wahrheit selbst, die sich korrigieren lassen, die sich formen lassen. Versteht ihr, wir können unser Leben uns vorstellen wie so ein Block Marmor, wo der himmlische Künstler Tag für Tag an uns arbeitet, damit wir in das Ebenbild seines herrlichen Sohnes verwandelt werden. Lass dich züchtigen, lass dich ermahnen, lass an dir arbeiten. Lass dich disziplinieren von deinem liebenden Vater. Ein Vater, der seine Kinder liebt, der wird sie disziplinieren. Der wird sie nicht einfach machen und tun lassen, was sie wollen. Nein, er will, dass sie ein erfolgreiches Leben leben. Und deshalb führt er sie in Disziplin. Disziplin ist nicht irgendein gesetzliches Wort. Nein, Disziplin ist ein wunderschönes Wort, wenn es aus der richtigen Herzenshaltung kommt. Disziplin bedeutet nicht, dass wir uns aus eigener Kraft heraus, dass wir irgendwie versuchen, aus eigener Kraft heraus irgendwie gerecht zu werden oder so. Nein, Disziplin bedeutet einfach, dass wir die Züchtigung Gottes annehmen, dass wir uns lieben lassen und auf seine Liebe reagieren. Dass wir danach streben, ein Leben zu leben, das ihn ehrt. Es heißt, jagt dem Frieden mit jedermann nach und der Heiligung, ohne die niemand Gott sehen wird. Der Heiligung nachzujagen ist ein aktives Wort. Es ist immer beides. Gott, es ist die Gnade Gottes und die Gnade Gottes befähigt uns, aber wir müssen auch die Gnade Gottes für uns annehmen und dann auf die Gnade Gottes aktiv reagieren. Gott kooperiert mit uns Menschen. Er hat einen wunderbaren Willen. Aber wir müssen diesen Willen auch für uns annehmen und danach diesem Willen leben, damit sein Wille in uns geschieht. Deshalb nimm die Disziplin Gottes an, kreuzige dein Fleisch, verleugne dich selber und folge Christus nach. Geh auf dem schmalen Weg. Der Weg ist schmal, aber er ist herrlich. Das christliche Leben ist nicht immer leicht, aber es ist voller Freude, voller Herrlichkeit. Es ist das Leben im Überfluss. Stirb, um zu leben. Das christliche Leben lässt sich darin zusammenfassen, indem man sagt, stirb. Stirb dir selbst. Kreuzige deine Begierden, stirb jeden Tag, um ewig zu leben. Verleugne dich selber, um ein Leben in Fülle zu führen. Verlier dich selber in ihm, um ihn zu finden. Lass los, um ihn selber zu empfangen, Buße zu tun. Sich züchtigen zu lassen und auf seine Zucht zu reagieren, bedeutet nichts anderes, als den Dreck der Welt hinter dir zu lassen, und seine Herrlichkeit zu empfangen. Jetzt ist die Frage, okay, wie züchtigt Gott uns? Wir haben gelesen, und wie gesagt, die Bibel spricht sehr viel über Zucht, über Mahnung im Alten Testament und im Neuen Testament. Gott ist derselbe Gott im ersten Teil und im zweiten Teil. Gott hat sich nicht geändert, nur unsere Beziehung zu Gott hat sich geändert. Durch das Blut Christi, durch das Kreuz von Golgatha, durch seinen gebrochenen Leib. Er ist immer noch derselbe heilige Gott, er ist immer noch derselbe gerechte Gott, er ist immer noch derselbe zornige Gott und er ist immer noch derselbe liebende Gott. Nur, dass wir jetzt nicht mehr seinen Zorn, seine Strafe zu befürchten haben aufgrund des Kreuzes von Golgatha. Unsere Beziehung zu ihm hat sich geändert. Er ist derselbe Gott, aber jetzt dürfen wir seine Kinder sein und sind nicht mehr seine Sklaven und seine Knechte. Deshalb, im Alten Testament wird von Zucht und Ordnung, Disziplin und Heiligkeit gesprochen und im Neuen auch. Aber das Wunderbare ist, dass wir im Neuen die Gnade empfangen, auch heilig zu leben und seine Fülle komplett zu genießen und in tiefer, inniger Gemeinschaft mit ihm zu leben. Also Gott züchtigt uns, weil er uns liebt, weil er nicht gleichgültig ist, sondern weil er leidenschaftlich ist, weil er nicht einfach dabei zusieht, wie du dein Leben vor die Wand führst. Aber letzten Endes ist es auch trotzdem noch deine Entscheidung, ob du eben diese Zucht annimmst oder ob du trotzdem sagst, okay, ich nehme das Wirken und das Sprechen Gottes wahr, aber ich rebelliere trotzdem. Und was können wir jetzt auch für unseren Umgang miteinander lernen? Für unsere Liebe. Weil Leute, Gott ist die Liebe selbst. Amen. Liebe ist kein abstraktes Konzept, Gott ist Liebe, Jesus ist Liebe. Das heißt, auch wenn wir zum Beispiel im Korintherbrief die Beschreibung der Liebe lesen, es ist einfach eine Beschreibung der Person Jesu Christi. Und Gott hat sich offenbart in seiner Vollkommenheit in seinem Sohn Jesu Christi. Das heißt, wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau auf seinen Sohn. Und in allem, was Jesus hier auf Erden getan hat, offenbart Gott seine Liebe, offenbart er sein Wesen. Alles, was er getan hat, hat er aus Liebe getan. Aber nicht alles, was er getan hat, war nett. Alles, was er getan hat, war liebend. Aber nicht alles, was er getan hat, war lieb. Gott ist kein lieber Gott, er ist ein liebender Gott. Wir denken oftmals, zu lieben bedeutet einfach immer zu nicken, immer zu lächeln, nie was Konfrontierendes zu sagen, keinem auf den Fuß zu treten, harmoniesüchtig zu sein. Das ist nicht biblische Liebe. Das ist eine Lüge dieser Welt, die der Teufel uns irgendwie wahrmachen möchte, damit Menschen in die Verdammnis gehen. Nein, wahre Liebe ist nicht gleichgültig, wie es in der Welt beschrieben wird. Die Liebe der Welt sagt, you do you. Das ist eine Lüge des Teufels. Weil das ist satanisch. Das bedeutet, you do you, das bedeutet, tu einfach, was du willst. Tu, was dir gerade Spaß macht. Dein Wille geschehe. Das ist Satanismus. Die höchste Maxime des modernen Satanismus ist zusammengefasst in, tu, was du willst. An anderen Worten, sei stolz. Das ist Stolz, das ist die Ursünde des Universums, seinen eigenen Willen zu tun. Deshalb ist Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen, weil Gott teilt seine Ehre nicht. Gott duldet keinen anderen Willen außer seinen. Und das ist, was der Zeitgeist, der dämonische Geist dieser Welt uns eintrichtern möchte. Do you, boo. Vor allem, der Teufel ist noch so gut, so satanische böse Lügen, satanische böse Lügen so zu verpacken, dass wir uns denken, ach, das hört sich ja ganz nett an. Versteht ihr? Der Teufel ist ja nicht dumm. Der Teufel sagt ja nicht, hey, mach, was du willst, haha, aber dann wirst du die Ewigkeit in der Hölle mit mir brennen. Nein, der Teufel ist auch schlau, er ist ein Verführer. Er ist Diabolos, der Verwirrer. Er will dich auf Abwege bringen, auf eine Art und Weise, dass du es gar nicht checkst. Verblendet zu sein, sich zu irren, das Böse ist eben, dass du es gar nicht verstehst, dass du es gar nicht checkst. Der Teufel erscheint nicht als so eine böse Kreatur, wo du so denkst, oh my goodness, damit will ich nichts zu tun haben. Sondern der Teufel erscheint als ein Engel des Lichts und er hat jahrtausendlange Erfahrung damit, Menschen Sünde schmackhaft zu machen. Es Menschen schmackhaft zu machen, dieselbe Sünde zu begehen, die er begangen hat, nämlich seinen eigenen Willen zu tun, sich selber über Gott zu erhöhen. Sich nicht dem Willen Gottes unterzuordnen, sondern zu sagen, nein, nicht der Wille Gottes geschehe, sondern mein Wille geschehe. Das war die erste Sünde des Universums. Das war, als Satan rebelliert hat gegen Gott. Mein Wille geschehe. Was ist geschehen? Auf den Hochmut ist der Fall gekommen. Vor dem Fall kommt der Hochmut. Es war die zweite Sünde des Universums. Adam und Eva, der erste Adam, er hat seinen Willen über den Willen Gottes gesetzt. Er hat rebelliert, er war nicht gehorsam. Er hat gesagt, mein Wille geschehe. Was ist passiert? Er wurde aus der Gegenwart Gottes verstoßen. Er hat das Leben in Fülle verloren. Und es ist immer dasselbe. Und es ist dieselbe Verführung, dieselbe Lüge, die Adam und Eva getroffen hat. Mit derselben Verführung versucht der Satan auch uns zu verführen. Dass wir unseren eigenen Willen tun, der in die Verdammnis führt. Aber der zweite Adam, er hat nicht gesagt, mein Wille geschehe, sondern er hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, aber dein Wille geschehe. Auch wenn es hart ist, auch wenn es schwierig ist. Lass diesen Kelch, wenn möglich, an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Da, wo der erste Adam im Garten, in Eden, in der Fülle Gottes, unter besten Umständen ungehorsam war, da war der zweite Adam gehorsam und hat die Fülle wiederhergestellt, die im ersten Garten verloren gegangen ist. Und der zweite Adam ist unser Vorbild. Wir dürfen uns dem Willen Gottes, des Vaters unterstellen, so wie Jesus Christus hier auf Erden sich dem Willen des Vaters untergeordnet hat. Und wir haben auch die Kraft dazu, weil wir haben denselben Geist der Sohnschaft, dieselbe Gnade, die Jesus Christus dazu befähigt hat, den Willen des Vaters zu tun. Sie befähigt auch dich und mich, um den Willen des Vaters zu tun. Deshalb lass dich nicht irren. Wahre Liebe ist nicht gleichgültig. Wahre Liebe schaut nicht einfach weg, sondern wahre Liebe konfrontiert, wenn es sein muss. In allem, was Jesus Christus getan hat, hat sich Liebe offenbart. Seine Liebe hat sich offenbart, als er die Kinder auf den Schoß genommen hat, die Kinder gesegnet hat, wenn er Menschen geheilt hat, befreit hat, das Königreich Gottes verkündigt hat und demonstriert hat. Aber die Liebe Gottes hat sich genauso in seinem Leben und durch sein Leben offenbart, als er die Heuchler genannt hat und sie einfach öffentlich konfrontiert hat. Die Liebe Gottes hat sich auch offenbart, als er in den Tempel hineinmarschiert ist. Leute, wie krass ist unser Gott bitte? Ich liebe diesen Jesus, weil er ist so stark, er ist so mächtig, er ist so männlich, er ist so kraftvoll. Ich meine, er nimmt sich die Zeit, eine Peitsche zu machen. Gebt euch das mal. Versteht ihr? Lasst uns mal diese falsche Theologie brechen, dieses falsche Gottesbild brechen, die uns daran hindert, in die Fülle hineinzukommen. Gott ist kein lieber Gott. Ich finde es nicht lieb, wenn sich ein starker Mann aus dem Nahen Osten, der massive Tische und so weiter, also der Zimmermann war, versteht ihr? Jesus war nicht so ein harmloser, lieber Hippie. Jesus Christus war ein richtiger Mann. Jesus Christus war Zimmermann. Und das war nicht diese Ikea-Sperrholz-Dinger, also das war Massivholz. Du musst kräftig sein, musst stark sein. Jesus Christus ist, keine Ahnung, kilometerweise einfach marschiert, um das Reich Gottes zu bauen. Das kannst du gar nicht machen, wenn du keine Maschine bist. Jesus Christus hat nächtelang durchgebetet, war diszipliniert. Jesus Christus, er ist im Sturm. Schaut mal, er hat den heftigsten, und also sein Cousin stirbt, vielleicht einer der drei wichtigsten Personen auf Erden in seinem Leben, stirbt, wird geköpft, aus einem richtig unnötigen Grund, wegen einem tanzenden Mädchen. Ja, ihr lacht, aber wie schlimm muss das sein? Dann kriegt er die Nachricht, dann sind da Massen von Menschen, Und er erbarmt sich über sie, und anstatt zu sagen, sorry, ich brauche jetzt Zeit für mich, sagt er, nein, ich diene ihnen jetzt. Und macht den heftigsten Miracle Service. Und wer schon mal so geistig gedient hat und Dämonen ausgetrieben hat und Menschen geheilt hat und so, weiß, das ist auch körperlich anstrengend. Und was macht er danach? Er marschiert, beziehungsweise er geht beten, verbringt Zeit mit Gott. Und dann marschiert er auf einem stürmenden See, kilometerweise mitten durch den See, zu seinen Jüngern. Jesus war eine Maschine. Er ist ein herrlicher Gott, versteht ihr? Und diese Tatsache, die führt dazu, dass ich mich immer mehr in ihn verliebe. Dieser Jesus mit Feuer in seinen Augen, wo sogar einer seiner besten Freunde auf Erden, der so close war wie kaum ein anderer, nämlich Johannes der Apostel, als Johannes Jesus Christus zum ersten Mal in seinem verherrlichten Zustand sieht, mit Feuer in seinen Augen, mit einer Stimme, die ist wie Wasserfälle. Mit einem Angesicht, das leuchtet wie die Sonne in all ihrer Kraft. Wisst ihr, was mit Johannes passiert? Er fällt um wie tot. Und ich liebe diesen Jesus. Ich liebe den Jesus, der die Kinder auf den Arm nimmt, weil er ist so sanftmütig, er ist so barmherzig, er ist so unfassbar demütig. Aber diese Sanftmut, diese Demut fasziniert mich gerade deswegen, weil er auch gleichzeitig so mächtig ist. Wir haben so einen mächtigen, herrlichen Gott, der sich trotzdem so demütigt, dass er sich von seiner eigenen Schöpfung ans Kreuz nageln lässt. Aber ich liebe, dass Jesus so ein verzehrendes Feuer ist und dass dieses Baby in der Krippe derselbe Gott ist, der im Alten Testament ganze Völker ausrottet. Dieser mächtige Gott. Weil es mich mit so einer Ehrfurcht erfüllt und weil es einfach so übernatürlich ist und so unbegreiflich ist, dass so ein allmächtiger Gott sich gleichzeitig so demütig in Liebe. Ich liebe diesen Gott, weil nur ein Gott, der so mächtig ist, dazu in der Lage ist, seine Verheißungen durchzusetzen. Ich habe eine richtig süße kleine Cousine, und wenn die sagt, hey Philippe, ich liebe dich und ich werde immer bei dir sein und auf dich aufpassen, dann werde ich mir denken, Elisa, das ist voll lieb von dir, aber es bringt mir gar nichts. Weil wenn wir beide ausgeraubt werden, dann muss ich schon, dass ich auf dich aufpasse. Du kannst mir gar nichts helfen, du bist nur ein Problem für mich. Und so ein Woker, neoliberaler, westlicher Hippie, kann uns nicht retten, kann uns nicht erlösen, kann uns nicht befreien, kann uns nicht vom Tod retten, kann nicht unsere Kämpfe kämpfen. Jahweh ist ein Krieger. Und ich liebe das, weil das ist ein Gott, wo ich weiß, seine Verheißungen sind ja und Amen. Er hat die Kraft, er hat die Autorität, er hat die Souveränität, um seine Verheißungen auch durchzusetzen, wenn es drauf ankommt. Und es wird drauf ankommen. Versteht ihr, wie heftig ist dieser Gott, der sich Zeit nimmt, um sich eine Peitsche zu machen? Das ist nicht lieb, das ist nicht nett, das ist nicht gleichgültig. Lieb, nett und gleichgültig wäre gewesen, okay, die machen mein Haus zu einer Räuberhöhle. Egal, Hauptsache sie haben Spaß dabei. Und das ist das Bild von Liebe, was wir oftmals im Westen so vermittelt bekommen, was wir, wenn wir nicht aufpassen, selber anfangen zu glauben und wie wir dann auch gegenseitig miteinander umgehen. Er ist kein würdiger Tempel. Egal. Er schändet den Tempel Gottes. Egal. Damit liebst du weder Gott noch deinen Nächsten. Er fährt sein Leben gegen die Wand, er ist auf dem direkten Weg zur Hölle. Ach, egal. What the heck? Nein, wenn wir Menschen lieben, dann proklamieren wir das Evangelium, so wie es ist. Tu Buße, kehr um. Gott hat was Besseres für dich, du gehst sonst in die Hölle. Gott hat dich aber nicht für die Hölle geschaffen, sondern für das ewige Leben. Menschen so zu konfrontieren, das ist nicht immer eine nette Message. Es ist eine herrliche Message, es ist eine liebevolle Message. Aber es ist nicht immer leicht zu verdauen. Was? Ich soll meine ganzen Sünden hinter mir lassen? Ich soll mein Leben verändern lassen? Ja, das ist, was der Herr von dir möchte. Was? Ich soll nicht mehr für mich selber leben? Ja, das, weil Gott ist der Herr. Er macht sich eine Peitsche und marschiert in den Tempel hinein mit der Autorität, die er hat, weil er Gott ist, weil es sein Tempel ist, weil es sein Zuhause ist und räumt sein Zuhause auf. Hört mal auf damit. Hört auf, aus dem Haus meines Vaters, weil es dazu berufen ist, ein Haus des Gebets, eine Räuberhöhle zu machen. Mit einer Peitsche. Mit einer Peitsche. That's awesome. That's awesome. We have an awesome God. Hallelujah. Er flippt die Tables. Er schmeißt die Tische um. Räumt richtig auf. Das hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Das ist kein lieber Gott, das ist ein mächtiger Gott und das ist ein liebender Gott. Das ist ein Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, dessen Herz verzehrt war für sein Haus. Gottes Herz ist verzehrt für dich, dass du ein heiliger, reiner Tempel bist. Keine Räuberhöhle, aber ein Tempel, dass du ein Haus des Gebets bist. Dass du ein Ort der Beziehung zwischen Gott und dir bist, zwischen Gott und der Menschheit. Gott schaut dich einfach gleichgültig dabei zu, dass du dein Leben führst, wie auch immer du willst, sondern er will aufräumen in deinem Leben, weil er dich liebt. Das ist ein Beweis seiner Liebe. Gottes Liebe ist nicht gleichgültig und deshalb, wenn wir wirklich lieben, dann sollten wir uns ein Beispiel an der wahren Liebe, nämlich Christus selbst, nehmen. Da sollten wir nicht einfach dabei zusehen, wie Leute irgendwie Dinge tun und lassen, wie sie es wollen und so, sondern wir sollten sie darauf hinweisen, dass es ihnen schlecht tut, dass es nicht das Beste für sie ist. Lass uns lieben, wie Jesus liebt. Und das ist auch mein letzter Punkt, den ich damit verbinden will. Weil wie züchtigt Gott uns letzten Endes? Ich kann auch anders sagen, wie wirkt Gott im Allgemeinen? Wie spricht Gott im Allgemeinen? Hey, erstens, jeder Christ, wenn er an das vollbrachte Werk des Kreuzes glaubt, es für sich annimmt und sich dazu entscheidet, sein Leben zu verleugnen und Christus nachzufolgen, empfängt er den Heiligen Geist Gottes. Und der Heilige Geist Gottes führt uns in alle Wahrheit, in alle Weisheit. Er spricht zu uns, er tröstet uns, er ist unser Helfer. Das heißt, Gott, der Vater, er ermahnt dich und formt dich in das Ebenbild seines Sohnes durch seinen Heiligen Geist. Gott spricht zu dir durch seinen Heiligen Geist. In so einer leisen Herzensstimme. Er spricht zu dir durch sein Wort. Sag mal, ich liebe das Wort Gottes. Weil Gott spricht dadurch zu mir. Gott will zu dir sprechen durch sein geschriebenes Wort, durch seinen Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Kennt ihr das? Keine Ahnung. Wenn Leute irgendwie so sitzen, manchmal habe ich das Gefühl, so manche Leute sind so super irgendwie sensibel und lesen ihre Bibel nicht, weil so, keine Ahnung, das ist schon ein hartes Wort und wie kann man so predigen, keine Ahnung. Wobei, ganz ehrlich, eigentlich höre ich das nie. Aber es soll es, glaube ich, geben. Ich frage mich immer, lesen solche Leute ihre Bibel? Jesus, das ganze Wort Gottes ist die ganze Zeit am Schleifen. Die ganze Zeit am Konfrontieren, die ganze Zeit am dich heiligen. Es ist ein Spiegel. Es ist ein Spiegel, der dir die ganze Zeit zeigt, das passt noch nicht, das passt noch nicht. Gott hat was Besseres für dich. Gott will dich dem und dem Bräuchen sein Ebenbild verwandeln. Da verherrlicht dein Leben Gott noch nicht. Da lebst du noch nicht in der Fülle. Da lebst du noch nicht in Freiheit. Da kriegt Jesus noch nicht den Lohn für sein Leiden. Das Wort Gottes ist ein Spiegel. Und das ist nicht immer angenehm, im Spiegel zu sehen, wo du voll noch dreckig bist und wo du reingewaschen werden darfst. Gottes Wort ist lebendiges Wasser, was dich reinwäscht. Jeden Tag mehr. Das heißt, lass dich züchtigen, lass dich ermahnen, lass dich korrigieren, lass dich in die Fülle führen durch ganz persönliche Gottesbeziehungen. Durch das Wort, durch die Stimme Gottes im Gebet, lass Gott zu dir sprechen. Und wie gesagt, manchmal ist es vielleicht unangenehm, weil du merkst, so, krass, ich bin voll überführt meiner Sünde, ich muss es echt sein lassen. Okay, ist nicht leicht, aber die Gnade Gottes hilft mir dabei. Aber wir sind ein Leib und Gott spricht durch Menschen. Gott spricht durch Menschen. Und die Bibel spricht halt eben die ganze Zeit auch davon, wie Leiter, die Gott gesetzt hat, das Volk Gottes ermahnen sollen. Nicht, um über sie zu herrschen, sondern aus Liebe heraus. Wenn deine Leiter, wenn deine Pastoren dich nicht ermahnen, dann lieben sie dich nicht. Wenn deine Eltern dich nicht ermahnen, dann lieben sie dich nicht. Wenn deine Freunde dich nicht ermahnen, dann lieben sie dich nicht. Wenn deine Geschwister dich nicht ermahnen, dann lieben sie dich nicht. Und so heißt es eben, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Gott will deinen Bruder, deine Schwester gebrauchen, um dich in die Fülle zu führen, um dich zu ermahnen, um dich zu läutern. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das oftmals auch so ist, dass wenn wir stur bleiben in unserer persönlichen Gottesbeziehung, dass es dann noch eher sein kann sogar, dass Gott noch jemand von außen schickt, um zu dir zu sprechen, damit du nicht halsstarrig bleibst. Also nimm Ermahnung von deinem Nächsten nicht irgendwie so an, so boah, was willst du dir jetzt von mir? Sondern sieh ihn als einen Kanal Gottes, der Liebe Gottes, die dich in seine Fülle führen möchte. Und gleichzeitig, und also Gott will dich ermahnen und dir die Fülle führen durch deinen Nächsten, durch seine menschlichen Werkzeuge, durch die anderen Glieder desselben Leibes, an dem du angehörst. Und er will auch dich gebrauchen, um Menschen zu segnen. Unter anderem, indem du andere Menschen ermahnst. Jetzt sei kein Heuchler. Sei nicht stolz. Nur weil du in dem Bereich vielleicht nicht mehr zu kämpfen hast, sei jetzt nicht stolz und behandle den anderen wie Dreck. Im Gegenteil, es sollte dich mit Ehrfurcht erfüllen. Es sollte dich mit Demut erfüllen. Wenn Gott sich dazu entscheidet, dich zu gebrauchen, um deinen Nächsten zu ermahnen, wenn Gott dir irgendwas zeigt, was du ansprechen sollst, komm mit aller Demut und versündige dich nicht an Gott und deinem Nächsten, indem du stolz handelst. Erheb dich nicht über deinen Bruder, sondern erniedrige dich. Sei kein Heuchler. Kümmere dich erstmal um den Splitter in deinem Auge, bevor du den Balken aus dem Augen, also mit dem, deinem Gegenüber mit seinem Balken helfen möchtest. Tu es in Liebe. Alles, was wir tun, muss in Liebe geschehen. Wenn wir einander ermahnen, muss es in Liebe geschehen und in Liebe hineinführen. Alles muss aus der Liebe heraus geschehen, aus der Gegenwart Gottes heraus geschehen und in die Gegenwart Gottes hineinführen, in die Liebe Gottes hineinführen. Alles muss in der Frucht des Geistes passieren. Amen. Oder darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Ermahnt einander. Ermahnt einander. Ihr Lieben, wisst ihr, was das Wort für Ermahnung ist? Im Neuen Testament, wenn im Neuen Testament von Ermahnung, das griechische Wort für Ermahnung im Neuen Testament in der Regel ist Parakaleo. Und Parakaleo ist dasselbe Wort, oder es kann auch mit ermutigen übersetzt werden. Wir brauchen beides. Wir sollten es als eine Ermutigung wahrnehmen, wenn wir ermahnt werden. Und wir sollten es als eine Ermahnung sehen, wenn wir ermutigt werden. Ermutigung und Ermahnung sind so wie so die zwei Seiten derselben Medaille. Damit wir in die Fülle Gottes hineinkommen, müssen wir uns von Gott und unter anderem auch durch unsere Geschwister ermutigen lassen und ermahnen lassen. Die Ermutigung nehmen wir gerne an, aber wir brauchen auch die Ermahnung. Ermutigung und Ermahnung muss Hand in Hand gehen. Gott erzieht uns mit Ermutigung und Ermahnung und so wird auch jedes natürliche Kind auf Erden gesunderweise erzogen. Du musst dem Kind Zuspruch geben, ihn ermutigen, hey, du schaffst das, du packst das, du bist gesegnet, ne, und so weiter. Aber du musst es gleichzeitig auch ermahnen. Ermahnung und Ermutigung, es geht Hand in Hand und das ist der Weg in die Fülle.